Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche. Mein Name ist Alexander Wittlings und an meiner Seite ist heute ausnahmsweise nicht Johanna Heckelei, sondern unsere Volontärin Laura Krapsch. Hi.
Hallo.
Wir sprechen heute über einen Fall aus der Vulkaneifel, genauer gesagt aus Gerolstein. Im Februar 1982 wird der Leichnam des 19-jährigen Ulrich Oehms in einer Lavagrube bei Gerolstein entdeckt.
Wieso Oehms sterben musste und wer der Täter ist, das sind Fragen, auf die auch die Polizei bis heute keine Antwort weiß. Wir sprechen heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz, der die Ermittlungen in dem Fall seit Jahren für den Volksfreund verfolgt. Hallo Rolf.
Ich grüße euch.
Was weiß man über dieses Verbrechen, das schon so lange zurückliegt, und wie wurde die Leiche eigentlich entdeckt?
Ja genau, es liegt wirklich lange zurück, exakt 42 Jahre. Und das muss man sagen, man ist heute leider noch nicht viel schlauer als damals. Zurück in den Februar 1982. Da war ein Fossiliensammler an einem Samstagnachmittag in einer unweit des Gerolsteiner Brunnens, also in der Vulkaneifel, liegenden Lavagrube unterwegs. Und er hat doch den Leichnam eines unbekannten Mannes gefunden. Der Leichnam war verbrannt. Ich hatte einige Zeit später mit dem Ermittler gesprochen, der damals als erster am Tatort war. Und der hat die Situation so beschrieben: Die Leichenstarre war eingetreten und auf dem linken Oberschenkel des Opfers waren deutlich erkennbare Leichenflecke zu sehen. Wie gesagt, das sagte der Herr Fuhrmann, der damals als erster Polizist am Tatort war, in einem Gespräch lange Jahre nach dem Geschehen.
Aber interessant, dass man solche Sachen an einer verbrannten Leiche trotzdem noch erkennen kann. Wie konnte man den Leichnam denn überhaupt identifizieren?
Genau, du hast es richtig gesagt. Also Oberkörper und Kopf des Toten waren so verbrannt, dass man das Opfer trotz des Vorfindens einiger persönlicher Gegenstände zunächst nicht eindeutig identifizieren konnte. Dann hat man das gemacht, was auch heute noch teilweise gemacht wird. Man hat einen Zahnstatus überprüft. Man ist zum Zahnarzt gegangen, weil man schon Anzeichen dafür hatte, dass es sich um Ulrich Oehms handeln konnte. Ist zum Zahnarzt gegangen, hat wie gesagt den Zahnabdruck mit den Unterlagen bei dem Zahnarzt verglichen. Ja, und so hat man dann zweifelsfrei festgestellt, dass es sich tatsächlich um den 19-jährigen Geroldsteiner Ulrich Oehms gehandelt hat.
Weiß man, was Ulrich Oehms für ein Mensch war?
Er war 19 Jahre alt damals, der lebte 1982, im Februar war das ganze Jahr, noch bei seinem Vater in Gerolstein. Er hatte fünf Geschwister, die Mutter war bereits verstorben und er arbeitete in einer Isolierfirma, die allerdings in diesen Wintertagen, es war ja Februar, wie gesagt, schlecht Wetter hatte und deswegen auch vorübergehend einige Arbeiter entlassen hatte, darunter auch Ulrich Oehms selbst. In seiner Freizeit kickte er in der ersten und zweiten Mannschaft des SV Gerolstein. Und wie die Ermittler später sagten, er habe zwar etliche Bekannte gehabt, aber so enge Freunde eigentlich nicht. Er war eher ein Einzelgänger, sagte eine der ermittelnden Kommissarin mir später mal.
Und wie liefen dann die Ermittlungen? Gab es da irgendwelche Anhaltspunkte?
Man hat das gemacht, was man nach einem Gewaltverbrechen eigentlich immer macht. Man hat eine Sonderkommission ins Leben gerufen, die hieß Oehms nach dem Namen des Opfers. Ja, was hat die gemacht? Die hat natürlich zuerst Familie befragt, Freunde, Arbeitskollegen, was man so macht. Und ja, um eben die letzten Stunden im Leben des Opfers möglichst detailgenau rekonstruieren zu können. Der Mord passierte ja an Fastnacht, wir haben es eben schon gesagt. Und zwei Tage vor dem Verbrechen war Weiberdonnerstag. Und der 19-jährige Junggeselle, der war mittags in der Kneipe und abends auf einer Tanzveranstaltung im Nachbarort von Gerolstein, Pelm. Dann hat ein Bekannter Oehms so gegen 3 Uhr in der Früh wieder mit nach Gerolstein, mit nach Hause genommen. Der hat ihn aber am Stadtrand an einer Tankstelle aussteigen lassen. Oehms wollte das. Und wo der in dieser Nacht geschlafen hat, das ist nie rausgekommen. Bis heute übrigens nicht. Was der Leiter der Mordkommission mir gesagt hat, das Einzige, was feststeht, dass er in dieser Nacht nicht zu Hause geschlafen hat, das hat jedenfalls der Vater damals ausgesagt. Der ist dann am nächsten Tag, das war der Freitag, noch mehrmals in Gerolstein gesehen worden, der Oehms. Das letzte Mal am Nachmittag gegen 17 Uhr vor der Kreissparkasse in der damaligen Bahnhofstraße. Das ist die heutige Hauptstraße in Gerolstein. An seiner Seite war damals ein unbekannter junger Mann, Mitte 20, schlank, 1,80 groß, mittelblond und mit einer Dauerwelle. Eine spitze Nase soll er auch gehabt haben. Und nach diesem Mann hat man anschließend auch gefahndet. Das war offenbar der letzte, mit dem Oehms zumindest lebend noch gesehen worden war. womöglich vielleicht auch der Täter. Das weiß man bis heute nicht, weil trotz der Suche mit dem Phantombild hat man diesen Mann nie gefunden.
Warum stieß die Polizei mit ihren Ermittlungen dann irgendwann an einen toten Punkt?
Ja, weil man einfach keine neuen Informationen gefunden hat. Der Fall war sozusagen ausermittelt. Es gab keine neuen Hinweise, es gab keine neuen Spuren und es gab irgendwann auch keine neuen Zeugen mehr, die man hätte befragen können. Und die Ermittlungsergebnisse, die man bis dato hatte, die brachten die Ermittler auch nicht weiter.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde ja trotzdem der Fall immer wieder neu aufgerollt, weil Mord ja auch nicht verjährt, anders als Totschlag. Was hat man da versucht?
Der Fall wurde mehrfach nochmal hervorgeholt. Zuletzt war das vor 4 Jahren, als in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst nochmal über den Mordfall Ulrich Oehms berichtet wurde. Das war eine Sondersendung, da ging es um Cold Cases, also ungelöste Gewaltverbrechen, die Polizei halt nochmal hervorgeholt hat, die Akten, um zu schauen, ob man neue Ermittlungsansätze findet, um den Fall vielleicht doch noch zu lösen. Es haben sich tatsächlich auch neue Zeugen gemeldet. Die Hoffnung war groß, dass man vielleicht doch noch etwas würde herausfinden können, aber leider sind auch diese Spuren alle im Sande verlaufen.
Wie groß sind denn da tatsächlich die Chancen, bei so alten Fällen dann nochmal neue Hinweise zu bekommen oder einen neuen Weg in den Ermittlungen zu finden?
Ja, es gibt tatsächlich immer wieder aufsehenerregende Kriminalfälle, auch in der Region Trier, die erst nach vielen Jahren gelöst worden sind. Einer der spektakulärsten regionalen Cold Cases war das Gewaltverbrechen an der 18-jährigen Eiflerin Lolita Brieger. Erst 3 Jahrzehnte nach dem mysteriösen Verschwinden der jungen Frau wurde 2011 ihre Leiche entdeckt und der Ex-Freund auch später als Täter überführt. Die Aufklärungsquote bei den schweren Gewaltverbrechen, die ist sehr hoch. Ich hatte mal vor einiger Zeit das Landeskriminalamt gefragt. Die sagten mir, dass es allein in den Jahren zwischen 2011 und 2015 342 Tötungsdelikte und Versuche in Rheinland-Pfalz gab, von denen nur in Anführungszeichen 17 Fälle bis dato nicht aufgeklärt sind. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 95%. Ich glaube, derzeit liegt sie sogar noch etwas darüber. Man kann also davon ausgehen, dass ein sehr großer Teil der Gewaltverbrechen in Rheinland-Pfalz, und das gilt natürlich auch für den Rest der Bundesrepublik, aufgeklärt wird. Aber es gibt natürlich immer Fälle, die nicht aufgeklärt werden. Ein ganz spektakulärer ist der Fall Beatrix Hämmerle, über den auch schon mehrfach in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst berichtet worden ist. Das war eine alleinerziehende Triererin, die im August 1989 in ihrer Wohnung brutal umgebracht worden ist. Und man hat den Täter bis heute nicht gefunden, obwohl man zuletzt noch einen DNA-Reihentest gemacht hat und da mehrere hundert Männer eine Speichelprobe abgegeben haben. Das Ganze ist auch schon 35 Jahre her. Bis dato konnte man allerdings keinen Täter ermitteln.
Es kommt ja auch immer wieder vor, dass auch nach Jahrzehnten Täter oder Mittäter Gewissensbisse haben und sich selber stellen. Und auch die Polizei hat immer mehr technisches Know-how zur Verfügung, um Beweise auch auszuwerten. Ganz oft hatten wir aber auch schon Fälle bei uns im Podcast, die durch die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorangebracht wurden, richtig?
Ja, das ist richtig. Ein Fall, der mir da auf Anhieb einfällt, ist der Mord an einem Geschäftsmann aus der Vulkaneifel. Das war auch eine sehr aufsehenerregende Geschichte. Der Mann ist in der Nacht zu Heiligabend 2005 umgebracht worden. Und in dem Fall hat man fast 10 Jahre nichts gehört. Und nachdem dann im Frühjahr 2014 nochmal über diesen Fall, über dieses Gewaltverbrechen berichtet worden war, hat sich tatsächlich eine Zeugin gemeldet und einen entscheidenden Hinweis gegeben, der letztendlich dazu geführt hat, dass 4 Männer verhaftet worden sind. Das kam dann zum Prozess und am Ende wurden 3 der 4 Angeklagten, die waren im Alter von 29 bis 47 Jahren, damals verurteilt. Das war also lange Jahre nach dem Gewaltverbrechen, exakt 11 Jahre danach. Da hat die Aktenzeichensendung tatsächlich auch zu einer Überführung der Täter geführt.
Kommen wir nochmal zurück auf den Fall Ulrich Oehms. Welche Fragen sind denn dort nach wie vor offen, außer natürlich die nach dem Mörder?
Ja, nach dem Mörder, das war womöglich ja der letzte Begleiter. Jedenfalls sucht die Polizei diesen Mann immer noch. Das war ein Mann Mitte 20, ich habe es eben schon mal beschrieben. Der soll 1,80 Meter groß gewesen sein, mittelblond, Er hatte eine Dauerwelle und eine spitze Nase. Von diesem Mann ist auch ein Phantombild angefertigt worden. Aber es gab keinerlei Hinweise oder es gab zumindest keinerlei Hinweise, die zu einer Festnahme geführt hätten. Dann, was feststeht, ist, dass der Leichnam wurde nach der Gewalt halt wohl in einem Auto zu dieser Lavagrube in dem Gerolsteiner Industriegebiet gebracht, da mit einem Brandbeschleuniger wahrscheinlich Benzin übergossen und angezündet. Und in diesem Zusammenhang wird auch der damalige Besitzer eines Kleinwagens, das war möglicherweise ein Fiat 126, 127 oder ein Fahrzeug ähnlicher Größe gesucht. Das Auto soll, das haben jedenfalls Zeugen gesagt, ein Bitburger Kennzeichen gehabt haben. Relativ dünne Hinweise sind das und man muss natürlich auch sagen, diese Hinweise sind über 4 Jahrzehnte alt inzwischen.
Aber wird dann nach all der Zeit irgendwann auch die Suche nach dem Täter beendet oder wird da immer wieder nachgeforscht? Also 42 Jahre ist ja eine irre lange Zeit.
Genau, du sagst es. Eine irre lange Zeit und in dieser Zeit hat man diesen Fall immer wieder hervorgeholt und es haben sich andere Kriminalisten das angeschaut, haben geguckt, ob mit neuen Ermittlungsmethoden da vielleicht nochmal Ansätze da sind. Im Fall Ulrich Oehms war alles vergeben und ich habe gerade diese Woche noch mit dem zuständigen Staatsanwalt Erik Samel gesprochen und ihn gefragt, ob denn in den letzten 4 Jahren seit der letzten Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY ungelöst noch was an Erkenntnissen dazu gewonnen wurde. Er sagte nein, nichts. Also man tappt dann nach wie vor im Dunkeln. Da muss man natürlich auch sagen, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, weil die Beteiligten wahrscheinlich nicht mehr leben oder steinalt sind, in so einem Fall noch weiter zu recherchieren. Ob das im Fall Oehms so ist, weiß ich nicht. Da muss man die Polizei fragen. Vielleicht ergibt sich tatsächlich durch einen Zufall noch das Wunder, dass man nach 45, 50 Jahren den Täter findet, beziehungsweise zumindest ermitteln kann, wer der Täter vermutlich gewesen ist, auch wenn er dann nicht mehr leben sollte.
Über 42 Jahre nach dem Mord an Ulrich Oehms ist der Täter noch immer nicht gefasst. Die Polizei sucht seit 1982 mit einem Phantombild nach dem Mann, der zuletzt mit dem damals 19-jährigen Oehms gesehen wurde. Bis heute kann die Polizei den Mord nicht aufklären. Danke, Rolf, für die Infos.
Gerne.
Ja, und mehr zu dem Fall und anderen Kriminalgeschichten findet ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.